weiter geht's. Vers 24b. Und da der Neumond kam, setzte sich der König zu Tische zu essen. Da sich aber der König gesetzt hatte, an seinem Ort, wie er gewohnt war, an der Wand, stand Jonathan auf. Abner aber setzte sich an die Seite Sauls und man vermisste David an seinem Ort. Und Saul redete des Tages nichts, denn er gedachte, es ist ihm etwas widerfahren, dass er nicht rein ist. Des anderen Tages, nach dem Neumond, da man David vermisste an seinem Ort, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan: Warum ist der Sohn Isais nicht zu Tisch gekommen, weder gestern noch heute? Jonathan antwortete Saul: Er bat mich sehr, dass er gen Bethlehem ginge, und sprach: Lass mich gehen, denn unser Geschlecht hat zu opfern in der Stadt, und mein Bruder hat mir selbst geboten. Habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so will ich hinweg und meine Brüder sehen. Darum ist er nicht gekommen zu des Königs Tisch. Da ergrimmte der Zorn Sauls wider Jonathan, und er sprach zu ihm: Du ungehorsamer Bösewicht, ich weiß wohl, dass du den Sohn Isais auserkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du dazu auch dein Königreich nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er muss sterben. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da schoss Saul den Spieß nach ihm, dass er ihn spießte. Da merkte Jonathan, dass bei seinem Vater gänzlich beschlossen war, David zu töten. Und er stand auf vom Tisch mit grimmigem Zorn und aß des anderen Tages nach dem Neumond kein Brot, denn er war bekümmert um David, dass ihn sein Vater also verdammte. Des Morgens ging Jonathan hinaus aufs Feld, dahin er David bestimmt hatte, und ein kleiner Knabe mit ihm, und sprach zu dem Knaben: Lauf und suche mir die Pfeile, die ich schieße. Da aber der Knabe lief, schoss er einen Pfeil über ihn hin. Und als der Knabe kam an den Ort, dahin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach: Der Pfeil liegt dortwärts vor dir. Und rief abermals ihm nach: Rasch, eile und stehe nicht still. Da las der Knabe Jonathans die Pfeile auf und brachte sie zu seinem Herrn. Der Knabe wusste nichts darum, allein Jonathan und David wussten um die Sache. Da gab Jonathan seine Waffen seinem Knaben und sprach zu ihm: Gehe und trage sie in die Stadt. Da der Knabe hineinkam, stand David auf vom Ort gegen Mittag und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie küssten sich miteinander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David: Gehe hin mit Frieden. Was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn und gesagt, der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen, das bleibe ewiglich. Nach dem gemeinsamen Plan folgt jetzt die Ausführung. Von der offiziellen Audienz über die geheime Besprechung kommen wir jetzt zum Spannungshöhepunkt, zu der öffentlichen Eskalation. Punkt 3, öffentliche Eskalation. Zunächst allerdings ist alles recht ruhig. Da der Neumond kam, setzte sich der König zu Tisch zu essen. Da sich aber der König gesetzt hatte an seinen Ort, wie er gewohnt war, an der Wand, stand Jonathan auf. Abner aber setzte sich an die Seite Sauls, und man vermisste David an seinem Ort. Vers 24b und 25. Saul sitzt mit dem Rücken an der Wand und seinem Heerführer neben sich. Es ist nicht nur der sicherste Platz, sondern er inszeniert sich damit auch noch als Herrscher. Als Abner kommt, muss Jonathan aufstehen. Abner ist Sauls Cousin und Heerführer. Er bekommt hier den Ehrenplatz vor Jonathan. Zumindest sieht das auf den ersten Blick so aus. Allerdings gibt es Berichte aus dem Ugarit, einen Text, wo so eine Feiersituation beschrieben war und wo Baal, der Götze, vor El, dem Hauptgott, steht bei dieser Tafel. Und Baal war der Gott des Wetters und der Fruchtbarkeit. Ihm wurden wie dem Moloch auch Kinder geopfert. Und das Volk der Israeliten hatte seit dem Auszug aus Ägypten mit der Versuchung dieses Kultes und seinen verführerischen Fruchtbarkeitsriten zu kämpfen. Auch wenn hier nicht offen eine Baal-Figur aufgestellt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass Jonathan hier Baals Platz einnimmt. So ist Saul in der Tat ein König, wie ihn alle Heidenvölker haben. Seinen Sohn macht er zum Prestigeobjekt, zum Aushängeschild. Lieben, wenn wir ganz sicher sein wollen, dass unsere Kinder uns enttäuschen, dann müssen wir sie vergöttern. Wenn wir sündige Menschen dazu gehen und vor allem missbrauchen, um unseren Traum von Selbstverwirklichung und Ansehen zu leben, dann werden sie uns garantiert enttäuschen. Wenn wir Kinder an die Stelle Gottes setzen und von ihnen Dinge erwarten, die wir nur bei Gott finden, dann zerstören wir sie. Unser Verhältnis zu ihnen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch unser soziales Umfeld. Unsere Kinder gehören uns nicht. Sie sind uns von Gott für eine bestimmte Zeitspanne anvertraut, um sie zu erziehen und sie zu prägen und sie mit dem Evangelium und dem Wort Gottes vertraut zu machen. Sie gehören Gott. Und wir müssen sie irgendwann Gott zurückgeben. Er wird von uns Rechenschaft fordern. Und wehe uns, wenn wir dann aus unseren Kindern kleine Götzen gemacht haben, sie zum Egoismus erzogen und zu Objekten, die wir auf dem Altar unserer Eitelkeit geopfert haben. Saul macht Jonathan hier zum Götzen. Nicht nur in diesem Bild, nicht nur in dieser Situation, sondern er tut es in seinem ganzen Denken. Das hier ist nur ein Bild für das, was die ganze Zeit im Hintergrund passiert. Und das wird hier deutlich. Allerdings nicht sofort, denn noch ist Saul sehr überlegt und ruhig. Vers 26. Saul redete des Tages nichts, denn er gedachte, es ist ihm, also David, etwas widerfahren, dass er nicht rein ist. Es gab Situationen, in denen ein Mann kultisch unrein wurde und deshalb nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen durfte. Dazu gehört beispielsweise der Kontakt von Toten, von anderen unreinen Menschen oder nächtlicher Samenerguss. Unreinheiten kamen öfter vor und in dem Fall war man einen Tag unrein, musste sich dann rituell waschen und durfte dann wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Deshalb geht Saul am ersten Tag davon aus, dass irgendetwas in dieser Hinsicht passiert ist und David nicht kommen kann. Für den zweiten Tag gilt es aber nicht. Da wäre die Unreinheit vorbei. Und jetzt fragt Saul nach, Vers 27. Des anderen Tages, nach dem Neumond, da man David vermisste an seinem Ort, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isai nicht zum Tisch gekommen, weder gestern noch heute? Mit Sauls Misstrauen wird auch seine Haltung gegenüber David deutlich. Sohn Isais nennt er ihn, durchgängig hier. Seinen Namen spricht er nicht aus, und das ist abwertend. Die Tendenz sehen wir schon am Ende seines Sieges gegen Goliath in Sauls Gespräch mit Abner, aber hier ist es unmissverständlich. Jonathan antwortet Saul, er bat mich sehr, dass er gen Bethlehem ginge und sprach, lass mich gehen, denn unser Geschlecht hat zu opfern in der Stadt und mein Bruder hat mir selbst geboten. Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so will ich hinweg und meine Brüder sehen. Darum ist er nicht gekommen zu des Königs Tisch. Verse 28 und 29. Jonathan schmückt die vereinbarte Geschichte mit weiteren plausiblen Details. Mein Bruder hat mir es selbst geboten. Es gab damals innerhalb vieler Familien ein Fratriarchat. Ab einem bestimmten Alter führte der erstgeborene Sohn die Familie. Da Isai bei dem Krieg gegen die Philister, mit dem Kampf gegen Goliath schon zu alt war, um ins Heer zu ziehen, steht in 1. Samuel 17, 12 bis 14, ist das Szenario durchaus realistisch. Eliab, Abinadab und Schammah, die drei ältesten Brüder, hatten unter Saul gedient. Sie waren verdiente Männer. Das klang in Sauls Ohren positiver als Isai und war zugleich eine Erinnerung, dass Saul mit den Söhnen Isais bisher nur gute Erfahrungen gemacht hatte. Bei Saul kommt allerdings diese wunderbar detailliert ausgeschmückte Geschichte nicht an, sondern der Kern der ganzen Botschaft. Saul war der Gastgeber dieses Festes. Dass David Jonathan gesprochen hat statt ihn, zeigt klar, dass David Saul aus dem Weg geht und Jonathan vertraut. Die Autorität hatte Saul, nicht Jonathan. Und deshalb wird diese ganze Geschichte, die so wunderbar ausgedacht war, sofort als Bedrohung aufgefasst. Saul nimmt das Schlimmste an, weil er von Neid und Herrschsucht zerfressen ist. Es bleibt klar, dass David sich unglücklich verhalten hat. Offenbar lernt er daraus. In den folgenden Kapiteln konfrontiert er Saul dann direkt und geht nicht zu Jonathan. Aber hier allerdings hat ihn die Herausforderung der Situation an manchen Stellen einfach unglücklich und an manchen Stellen auch sündig handeln lassen. Trotzdem hätte das alles nicht zu der Eskalation geführt, die jetzt folgt, hätte Saul nicht solch eine Herrschsucht. Da ergrimmte der Zorn Sauls wieder Jonathan und sprach zu ihm, du ungehorsamer Bösewicht. Ich weiß wohl, dass du den Sohn Isais auserkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Vers 30. Saul fürchtet nicht so sehr wie den Verlust seiner Königsherrschaft für sich und seinen Nachkommen. Und jetzt stellt sich ausgerechnet sein ältester Sohn auf die Seite Davids. Jonathan hat mehrfach von Saul als Vater gesprochen. Saul nennt ihn hier weder Sohn noch bei seinem Namen. Luther übersetzt hier recht sanft, du ungehorsamer Bösewicht. Eigentlich sagt Saul zu ihm, du Sohn einer perversen, rebellischen Mutter. Manche übersetzen auch, du Hurensohn. Saul behandelt Jonathan hier wie ein Versehen. Eigentlich warst du gar nicht geplant, wir haben das Verhüten vergessen. Eigentlich warst du gar nicht als Thronfolger vorgesehen bei der Mutter. Durch die Beleidigung seiner Mutter beleidigt Saul Jonathan. Absalom macht sich später ebenfalls dieses Vorgehen zunutze, indem er öffentlich mit den Nebenfrauen Davids schläft. Dadurch diskreditiert er dessen Nachkommenschaft. 2. Samuel 16, 21 bis 22. Saul wendet sich in seiner Wut gegen das nächste Ziel. Jonathan. Jonathan erfährt hier den Zorn des Zurückgewiesenen, Neid und Eifersucht. Wie Gott hatte Jonathan Saul verworfen und David erwählt. So wie Saul Jonathans Mutter als rebellisch bezeichnet, beschuldigt er auch ihn der Rebellion. Und das war eine sehr schwere Anklage. Nicht nur im politischen Kontext. In 5. Mose 21, 19 bis 21 war festgelegt, dass rebellische Söhne, mit denen die Eltern nicht fertig wurden, gesteinigt werden sollten. Saul deutet hier die Begriffe um. Sein loyaler Sohn, der ihn gegenüber David in Schutz genommen hat, wird als Rebell dargestellt und damit als todeswürdig. Wir sehen das auch in unserer Kultur, wie Begriffe neu gefüllt und umgedeutet werden und positive Dinge auf einmal negativ dargestellt werden. Und es kommt daher auch nicht von ungefähr, dass Jesus seinen Nachfolgern verheißt, es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Johannes 16, Vers 2. Da sind die Begrifflichkeiten dann irgendwann so weit verdreht, dass die, die abgrundtief böse sind und sich gegen die Guten wenden, meinen, sie wären die Guten und würden Gott einen Dienst damit erweisen, wenn sie die anderen beseitigen. Und Saul ist ein Beispiel dafür, wie so etwas beginnt. Vers 31, denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du dazu auch dein Königreich nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er muss sterben. Ja, sicher, Jonathan kann nicht König werden, solange David lebt. Aber Gott hatte Saul längst gesagt, dass er seine Königsherrschaft einem anderen geben wird. 1. Samuel 15, Vers 28. Damit erklärt sich Saul zum Feind Gottes. Er stellt sich bewusst gegen Gottes Willen und er ist bereit, dafür zu töten. Er muss sterben, heißt wörtlich, er ist ein Sohn des Todes. Saul nennt hier eine Menge Söhne. Den Sohn Isais, den Sohn des Todes, den Sohn einer rebellischen Hure. Nur sein Sohn, der bleibt auf der Strecke. Um den kümmert er sich nicht. Er benutzt ihn. Er verbraucht ihn für seine eigene Agenda. Und trotzdem versucht Jonathan, sachlich zu argumentieren. Umsonst. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Schoss Saul den Spieß nach ihm, dass er ihn spießte. Da merkte Jonathan, dass bei seinem Vater gänzlich beschlossen war, David zu töten. Und er stand auf vom Tisch mit grimmigem Zorn und aß des andern Tages nach dem Neumond kein Brot, denn er war bekümmert um David, dass ihn sein Vater also verdammte. Verse 32 bis 34. Jonathan fragt nach, was hat er getan? Es muss ja einen Grund geben, warum er sterben soll. Ein konkretes Verbrechen, genauso wie David am Anfang diese dreifache Frage stellt. Aber Saul denkt gar nicht daran, sich zu rechtfertigen. Er wirft jetzt den Speer nach seinem eigenen Sohn. Er verfehlt ihn zwar, aber Jonathan erkennt, wie hilflos er hier ist. Davids Tod war beschlossen. Es ging nicht mehr um Argumente, es ging nicht mehr um Recht, um Gesetz, um Ordnung. In aller Öffentlichkeit wirft Saul den Speer nach Jonathan. Hier ist nichts mehr zu retten. Und so steht er in grimmigem Zorn auf und geht. Den nächsten Tag fastet er, weil er bekümmert ist um David, darüber, dass sein Vater Saul ihn töten will. Jonathan denkt nicht einmal an sich und daran, wie er gerade öffentlich gedemütigt wurde, wie er selbst in Lebensgefahr geraten ist. Nein, seine Gedanken sind bei seinem Freund David. Ein starker Charakter. Wir sehen bei Jonathan das, was Jesus uns in Matthäus 10 sagt. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Matthäus 10, 34 bis 39. Glaube bringt die Beziehung zu dem lebendigen Gott und dadurch eine Beziehung zueinander, die eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben. Gleichzeitig bringt der Glaube auch eine Trennung von allen, die nicht glauben. Während der Gläubige durch den Heiligen Geist immer weiter im Glauben wächst, wächst sich bei dem Ungläubigen immer weiter die Sünde im Leben aus. Der eine wächst nach oben, der andere nach unten. Man kann das durch Erziehung und allgemeine Etikette zwar oft verbergen, aber im Inneren stumpft der Ungläubige immer mehr ab von allem, was gut ist. Deshalb sagt Jesus, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Langfristig trennen sich die Wege von Gläubigen und Ungläubigen. Auch die von Saul und Jonathan, zwar nicht örtlich, aber innerlich. Öffentliche Eskalation. Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort ist Neid und Eifersucht. Damit sind wir bei dem zweiten Exkurs für heute Abend. Neid. Was ist Neid? Neid ist die Traurigkeit über die Segnungen oder das Glück eines anderen. Neid ist die Traurigkeit über die Segnungen oder das Glück des anderen. Und Neid ist weit verbreitet. Der, der wenig verdient, ist neidisch auf den, der viel verdient. Der, der viel verdient, ist neidisch auf den, der weniger Verantwortung tragen muss. Wer bei Wind und Wetter draußen arbeitet, ist neidisch auf den, der im Büro sitzt. Der, der im Büro sitzt, ist neidisch, weil er kein schlechtes Wetter machen kann. Der Schichtarbeiter ist neidisch auf den, der gleichbleibende Arbeitszeiten hat. Der andere hätte gern die Zuschläge für die Nachtschicht. Der eine hätte gern Kinder, der andere sähe gern wieder so aus, als hätte sie keine. Der Neid lauert an jeder Ecke. Und er hat verheerende Auswirkungen. Thomas Lange hat letzten Monat in einem Vortrag gesagt, Neid schleudert Speere. Das sehen wir hier in unserem Text wörtlich. Es stimmt aber auch im übertragenen Sinne. Neid richtet sich immer gegen den anderen und es wird sich auch immer entsprechend äußern. Zorn ist ein wütig Ding, Grimm ist ungestüm, aber wer kann vor dem Neid bestehen? Sprüche 27, Vers 4. Neid ist ungestümer als Zorn und Grimm, findet immer einen Weg, sich zu offenbaren. Auch Jakobus sagt das im Neuen Testament. Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böses Ding. Jakobus 3, Vers 16. Neid richtet sich gegen den Nächsten. Wir sehen das hier bei Saul. Wir sehen das aber auch bei Jesus. Pilatus stellt das sogar fest. Denn er, Pilatus, wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Matthäus 27, Vers 18. Neid richtet sich auch gegen einen selbst. Ein gütiges Herz ist des Leibes Leben. Güte ist, wenn man den anderen Gutes gönnt und Gutes gibt. Aber Neid ist Eiter in den Gebeinen. Sprüche 14, Vers 30. Neid frisst an einen. Mit Neid kann man nicht glücklich werden. Und schließlich richtet sich Neid gegen Gott. Zusammengefasst sehen wir das bei Jakobus in Jakobus 4. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt's nicht daher aus euren Wollüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlanget's nicht. Ihr hasset, in meisten Übersetzungen steht tötet, und neidet und gewinnt damit nichts. Ihr streitet und krieget. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Ihr bittet und nehmet nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich dahin, dass ihr es mit euren Wollüsten verzehrt. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass der Weltfreundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jakobus 4, 1-4. Der Streit ist in den eigenen Gliedern. Das Neiden wird mit Hassen oder mit Töten in Verbindung gebracht. Der Neid richtet sich gegen Gott in eigennützigen Gebeten, denn der Grund für das Gebet sind die Dinge dieser Welt. Kurz, Neid ist ein Misstrauen gegenüber Gott und ein Verachten seiner Güte. Neid beleidigt Gott. Und Neid unterstellt Gott, er würde es nicht gut mit einem meinen. Wie Saul machen wir uns mit Neid zu Feinden Gottes. Denn Gott hat gesagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8, Vers 28. Und das müssen wir stets vor Augen haben. Gott weiß besser, was gut für uns ist, als wir selber. Gott hat versprochen, dass seinen Kindern alles zum Besten dient. Wenn wir neidisch sind, dann treten wir genau das mit Füßen. Todd Friel hat vor kurzer Zeit Folgendes gesagt. He, also Gott, ich sage es erst auf Englisch, dann auf Deutsch. He does nothing to his children. He does everything for his children. Also Gott tut seinen Kindern nichts, tut ihnen kein Leid an, aber er tut alles für seine Kinder. Und diese Wahrheit, die müssen wir uns jedes Mal sagen, wenn wir wieder meinen, Gott würde uns benachteiligen. wirksamste Methode gegen Neid ist Dank. Einfach mal das Leben durch Danken. Alles, was Gott bereits für dich getan hat. Angefangen bei seiner Erwählung und deiner Rettung, über all die Wegstrecken, die er dich geführt hat, bis hin zu jeder einzelnen Mahlzeit. Dank löscht Neid aus. Und Gott hat uns zum Danken berufen. Epheser 5, Vers 20 heißt es, und sage Dank alle Zeit für alles Gott und dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi. Weiter im Text. Des Morgens ging Jonathan hinaus aufs Feld, Vers 35, dahin David bestimmt hatte, ein kleiner Knabe mit ihm, und sprach zu dem Knaben, lauf und suche mir die Pfeile, die ich schieße. Da aber der Knabe lief, schoss er einen Pfeil über ihn hin. Und als der Knabe kam an den Ort, dahin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach, der Pfeil liegt dortwärts vor dir, und rief abermals ihm nach, rasch eile und stehe nicht still. Da las der Knabe Jonathans die Pfeile auf und brachte sie zu seinem Herrn, und der Knabe wusste nichts darum, allein Jonathan und David wussten um die Sache. Jonathan hält sich an den Plan, genau wie er es mit David vereinbart hatte. Er nimmt seinen Diener mit, er hat diesen Knaben dabei und er schießt die Pfeile weit hinaus. Der Pfeil liegt dortwärts vor ihm. Das heißt, David muss fliehen. Jonathan treibt ihn zur Eile. Es ist möglich, dass dieser zweite Ruf nochmal ein weiterer Hinweis für David war und Jonathan ihn damit zur Eile mahnt, dass er schnell fliehen muss. Der Knabe jedenfalls hat keinen blassen Schimmer, der ahnt überhaupt nichts. Aber jetzt weicht Jonathan von dem Plan ab. Er will David noch einmal sehen. Und so schickt er den Knaben mit den Pfeilen in die Stadt. Vers 40, da gab Jonathan seine Waffen seinem Knaben und sprach zu ihm, geh hin und trage sie in die Stadt. Da der Knabe hineinkam, stand David auf vom Ort gegen Mittag und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie küssten sich miteinander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Als der Knabe weg ist, kommt David von seinem Versteck gegen Mittag, also im Süden, und verbeugt sich dreimal vor Jonathan. Er ist ihm zu Dank verpflichtet, aber er steht auch nach wie vor unter ihm. Das ist eine interessante Situation. David ist zwar der Gesalbte des Herrn, aber Jonathan ist noch sein Vorgesetzter. Jonathan verbeugt sich hier nicht. David erkennt Jonathan in seiner ranghöheren Position an. Auch wenn David zum König gesalbt wurde, hat er seine Herrschaft noch nicht angetreten. Er ist demütig. Ähnlich sehen wir das später bei Christus. Er hat sich in die irdischen Begebenheiten geschickt. Er hat dem Kaiser gegeben, was des Kaisers ist, obwohl er der Messias ist, der Gesalbte Gottes. Und er wird seine Herrschaft erst dann antreten, wenn er wiederkommt. Hier im Text wird es für unser deutsches Verständnis ein wenig merkwürdig. Zwei erwachsene Männer im Kriegsdienst küssen sich und weinen dabei. Manche westlichen Gelehrten haben diese Situation als homoerotisch gedeutet, aber das ist weit weg von der Realität. Wir müssen hier schlicht die kulturelle Kluft zwischen Orient und Okzident überbrücken. Tränen sind im westlichen Kontext eher selten. Bei Männern sieht man sie fast nur bei tiefer Trauer und extremen Schmerzen, ab und zu mal vor Ergriffenheit oder wenn Schalke absteigt. Sonst fließen sie meist nur, wenn wirklich niemand in der Nähe ist. Das ist im Orient anders. Bei den Hethitern war ein Kronprinz, also jemand wie Jonathan, sogar ungeeignet zum Regieren, wenn er nicht so viel Mitleid mit anderen haben konnte, dass er Tränen vergaß. Man sieht das heute noch, wenn ein großer General oder Herrscher im persischen oder arabischen Kontext stirbt, dann weinen die hohen Herren sogar öffentlich darüber. Es gibt nicht mehr so viele davon seit den letzten Wochen, aber es gibt es heute noch. Und ähnlich ist das mit den Küssen. Das war keine wilde Knutscherei, sondern Küsse auf die Wangen. Und auch das gibt es heute noch. Wenn ihr Araber bei euch in der Umgebung habt, und wer hat das mittlerweile nicht, dann könnt ihr das regelmäßig beobachten. Die Männer küssen sich zur Begrüßung auf die Wangen, wie in Frankreich, aber mit dem Unterschied, dass es bei den Arabern ausschließlich innerhalb der Geschlechtergrenzen vollzogen wird. Die Situation mag für uns heute komisch aussehen, für die Israeliten damals haben sich einfach nur zwei sehr gute Freunde voneinander verabschiedet. Und Jonathan sprach zu David: Geh hin mit Frieden. Was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn und gesagt, der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen, das bleibe ewiglich. Vers 42. Geh in Frieden, sagt immer der Vorgesetzte, immer der Überlegene, immer der Höherstehende. Jonathans Worte und Davids Gehorsam zeigen es. Er bekräftigt nochmal den Schwur, nochmal den Bund der beiden, ausdrücklich mit Bezug auf die nächsten Generationen. David hält sich daran. Nach Jonathans Tod kümmert er sich um seinen Nachfahren Mephibosheth. Und manche sehen auch hier den Grund darin, warum David Shimei verschont, als dieser ihn auf der Flucht vor Absalom verflucht. Alles in allem ein bewegendes Kapitel. Wir sehen am König, wie weit das Volk Gottes immer noch von Gott entfernt ist. Wir sehen an David und Jonathan, dass auch gläubige Menschen auf dieser Erde immer noch sündigen. Gleichzeitig sehen wir in David seine demütige Ergebenheit unter den Kronprinzen. Er wartet, bis Gott ihm die verheißene Herrschaft gibt. Er nimmt sie sich nicht mit Gewalt. Und wir sehen bei Jonathan, dass er auf Gott vertraut und deshalb seine eigene Thronfolge dem Wohl seines Freundes unterordnet. Beide schließen einen Bund, der über ihr Leben hinausgeht. Beide sorgen sich um das Wohl des anderen und vor allem sorgen sich beide um den Willen und die Ehre des lebendigen Gottes, den Gott, der Bünde schließt, der Verträge hält, den Gott, der nicht lügt. Zwei Freunde fürs Leben und Sterben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Gesetz des Vaters vollständig erfüllt hast. Dass du nicht gesündigt hast. Dass du nicht gelogen hast. Dass du es nicht für einen Raub gehalten hast, Gott gleich zu sein, sondern dass du auf deine göttlichen Privilegien eine Zeit lang verzichtet hast, um Sünder wie uns zu retten. Wir danken dir für das Beispiel von David und Jonathan, in dem wir sehen, dass außer dir niemand unschuldig ist und wir trotzdem sehen können, wie zwei gläubige Männer ihren Weg mit Gott gehen. Wir danken dir dafür, dass es zeitlos möglich ist. Wir danken dir, dass du uns auch hier in diese Gemeinschaft zusammengestellt hast. Wir wollen dich bitten, dass wir Gottes Geboten treu sind, dass wir dir treu sind, dass wir dir nachfolgen, unserem Herrn, der uns erlöst hat. Du musstest nicht nur Speeren ausweichen, du bist für uns in den Tod gegangen, in die Verlassenheit von Gott, dem Vater. Dafür danken wir dir. Wir loben dich und möchten dich bitten, dass du jetzt mit uns auch in die Nacht gehst, dass du die Ruhe schenkst, die wir brauchen, bewahrst und schützt, auch den Jan Marten weiterhin eine gute Anreise schenkst, dass du auch bei Johanna bist diese Nacht.